berechnen, weil durch der zusätzliche Rechenregel das i Quadrat minus 1 ist. Aber sonst funktioniert das Rechnen wie gewohnt. Und alternativ dazu gibt es die Darstellung in Polarkoordinaten, angelehnt an die grafische Interpretation des Ganzen. Man kann sich komplexe Zahlen vorstellen als Punkte oder meinetwegen auch als Zeile, Vektoren in der Ebene, wobei also die x-Koordinate so eines Punktes das a ist und die y-Koordinate das b ist. Und das lässt also jetzt eine andere Interpretation zu. Einerseits können wir also die Länge, den Abstand vom Ursprung, also die Länge dieses Vektors hier, als eine Größe und den Winkel hier als andere Größe fixieren. Auch dann haben wir den Punkt natürlich eindeutig charakterisiert. Das liegt also dann hier auf einem Kreis. Und der Winkel wird gemessen im Bogenmaß, also wenn Sie hier einen Kreis mit Radius 1 haben, den Einheitskreis, dann ist die Länge dieses Bogens, der dem Winkel entspricht, nichts anderes als der Winkel Phi. Der volle Winkel hat also das Maß 2 Pi. Ja, und Sie sehen natürlich, und diese Länge hier haben wir als R bezeichnet, das ist R und Phi. Da gibt es also eine zweite Darstellung der Seitenzahl durch die sogenannten Polarkoordinaten R und Phi. Wir haben auch gestern schon gesehen, wie man rechnet, wie man grafisch rechnen kann, also wie man sozusagen Rechenoperationen wie addieren und multiplizieren durch Konstruktionen in dieser Ebene hier darstellen kann. Und diese Darstellung, die Polarkoordinatendarstellung, die hat ja was mit dem Einheitskreis zu tun und deswegen spielen, oder mit dem Winkel zu tun, und deswegen spielen also hier auch die Winkelfunktionen eine Rolle. Wir bekommen eine weitere Darstellung der komplexen Zahlen. Wenn nämlich der Winkel Phi hier gegeben ist, im Einheitskreis, und Sie zeichnen das ähnliche Dreieck, ja, zum großen Dreieck, das in den Punkt definiert, das entsprechende ähnliche Dreieck in den Einheitskreis hinein, dann ist die Länge hier der Cosinus von Phi und die Länge hier der Sinus von Phi. Wenn Sie das alles mit dem Faktor R strecken, dann ist also das A nichts anderes als R mal Cosinus Phi, also A plus B mal I ist nichts anderes als R mal Cosinus Phi plus I mal R mal Sinus Phi. Also diese Darstellung bekommen Sie auch direkt geliefert. Wie man also den anderen umrechnet, haben wir gestern schon gesehen. R ist die Wurzel aus A Quadrat plus B Quadrat und Phi ist der Arcustangens von D durch A, zumindest bestimmt modulo 2pi. Also soweit zu den Darstellungen. Wir haben uns am Ende der Stunde dann beschäftigt mit dem Wurzelziehen. Mit dem Wurzelziehen, also mit einer n-ten Wurzel aus einer Zahl. Wir wollen also die Gleichung w hoch n ist gleich x lösen, wobei das x, der war das genannt, ich habe z genannt und das z war konkret gegeben, w war die unbestimmte Variable. Also z war gegeben als komplexe Zahl, also als Zahl in Polarkoordinatendarstellung, weil da lässt sich das Multiplizieren besonders einfach realisieren. Multiplikation zweier Zahlen in komplexen, in Polardarstellung heißt, wir multiplizieren die Beträge, das R, und wir addieren die Winkel. Damit lässt sich also die n-te Wurzel sehr leicht realisieren. Die Beträge sind wie immer positive reelle Zahlen, das heißt, Sie können einfach die positive reelle n-te Wurzel aus dem Betrag ziehen und den Winkel durch n addieren. durch Ente Tier. Dann ist natürlich die Entepotenz davon, da bilden sie die Entepotenz des Betrags, bekommen also wieder das ursprüngliche und der Winkel wird mit N multipliziert, da bekommen sie also wieder den ursprünglichen Winkel. Die Lösung ist nicht eindeutig, haben wir auch gesehen, sondern es gibt N verschiedene Lösungen, da eben der Winkel nur bis auf ein Vielfaches von 2π, ein additives Vielfaches von 2π bestimmt ist. Gibt es also hier verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie den Winkel durch n dividieren und Sie haben ein additives Vielfaches von 2π vorher dabei stehen gehabt, dann wird dieses auch durch n dividiert. Das heißt also, wenn z gleich r von phi ist, dann ist also w, sagen wir wi, gleich nte Wurzel aus r und phi durch n plus pi mal 2pi durch n. Das sind also alle Lösungen der Gleichung w hoch n ist gleich z. Dann für i gleich 0, 1, 2, 3 bis n minus 1 erhalten sich hier lauter verschiedene Werte. Dann wiederholt sich das Ganze. Gut, schauen wir uns vielleicht ein Beispiel an, wie das für eine konkrete Zahl aussieht. Nehmen Sie die Wurzel aus, die fünfte Wurzel aus 1 plus i. Wir machen das Ganze vielleicht grafisch, damit man das unterstützt. Das ist der Einheitskreis. 1 plus i heißt 1 nach rechts und 1 hinauf. 1 Realteil, 1 Imaginärteil. Wir landen also hier. Das ist also das Einheitsquadrat hier. Das ist der Punkt 1 plus i. Gut, wenn Sie sich diesen Punkt anschauen, dann sehen Sie mal gleich, wie schaut das in Polarkoordinaten aus. Das ist also dieser Vektor hier. Der Winkel hier ist 45 Grad. 45 Grad, das ist ein Achtel von 360, also ein Achtel von 2π. Der Winkel der Kugel ist also π Viertel. Und die Länge von dem ist nach dem Lehrsatz von Pythagoras die Wurzel aus 1 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat, also die Wurzel aus 2. Das heißt, diese Zahl hier, die wir suchen, ist die fünfte Wurzel aus, da haben wir Wurzel aus 2 und der Winkel ist Pi Viertel. Und aus dem Ganzen die fünfte Wurzel. So, wie funktioniert das? Wir haben gesagt, wir können also die fünfte Wurzel aus dem Betrag, müssen wir ziehen, die fünfte Wurzel aus Wurzel aus 2. Die fünfte Wurzel auf der Wurzel ist also die zehnte Wurzel. Wir bekommen also hier die zehnte Wurzel aus 2 und als Winkel, wir dividieren den Winkel einfach durch 5, dann kommen wir auf Pi 20 plus i mal 2pi 5 und i geht von 0 bis 4. Für i gleich 5 haben wir dann wieder den Vollwinkel, der nichts beitragt, also da kriegen wir den ersten Wert wieder. Das heißt also, Sie verkürzen den Betrag auf die zehnte Wurzel von 2, dann sind Sie irgendwo hier. Der Winkel wird durch 5 dividiert, dann sind Sie vielleicht ungefähr hier. Und dann erhalten Sie 5 Lösungen auf dem Kreis mit Radius 10. Wurzel aus 2. Und wie liegen diese 5 Lösungen? Na, einerseits Pi 20, das haben wir schon festgestellt, also ein Fünftel von 45 Grad, 9 Grad also. Und dann 0 Fünftel von 2i, da sind wir also genau dort. ein Fünftel, zwei Fünftel, drei Fünftel, vier Fünftel von 2Pi, also von 360 Grad, immer ein Fünftel. Das heißt, Sie bekommen hier ein regelmäßiges Fünfeck. So, ich kann es sicher nicht sehr schön zeichnen, aber Sie können sich das ungefähr vorstellen. Und die fünf Lösungen, die Sie bekommen, die bilden also ein regelmäßiges Fünfeck, das ein bisschen verdreht ist, glaube ich, im Winkel Pi 20 so verdreht ist, aber ein regelmäßiges Fünfeck, das eben hier auf dem Kreis mit Radius 10 der Wurzel aus 2 drauf liegt. Ja, wenn man sich die Formel anschaut, Sie sehen also, das ist immer so. Ja, die nte Wurzel, alle Lösungen der nte Wurzel einer gewissen komplexen Zahl, das sind die n verschiedenen Lösungen, die bilden ein regelmäßiges n-Eck auf einem Kreis mit passendem Radius. Ja, das halt ein bisschen verdreht ist. Ja. In der Regel, wenn die Zahl vorher nicht schon reell war. Und wenn Sie eine positive reelle Zahl haben, ja, dann liegt das Fünfeck also gar nicht verdreht, dann liegt es so, dass der Eckpunkt immer hier liegt. Also so kann man nte Wurzeln ziehen. Insbesondere kann man Quadratwurzeln ziehen, also Quadratwurzeln bilden immer ja, ein regelmäßiges Zweieck, kann man vielleicht nicht sagen, aber zwei gegenüberliegende Punkte auf dem Kreis, das sind also immer die Lösungen einer Gleichung der Form W² ist gleich Z. Und wenn die Gleichung ein bisschen allgemeiner ausschaut, wie zum Beispiel Z² plus P mal Z plus Q ist gleich 0 und Sie wollen diese Gleichung für Z lösen, P und Q sind irgendwelche komplexen Zahlen, ja, dann sehen Sie, das ist eine quadratische Gleichung. Sie kennen die Auflösungsformel Z, zwei Lösungen gibt es, und zwar minus P halbe plus oder minus die Wurzel aus P Quadrat Viertel minus Q. Die Wurzel aus einer Zahl können wir berechnen, nach dem, was wir da gesehen haben. Also das hier ist eine komplexe Zahl, die kann man sich ausrechnen. Da muss man sich halt bestimmen in Polarkoordinaten, was das ist. Und dann kann man also ganz leicht die Wurzel dieser Zahl ausrechnen. Und damit bekommt man in der Regel zwei Lösungen, manchmal fallen die zusammen. Ja, wenn P Quadrat Viertel gleich Q ist, dann ist das nur eine Lösung, die aber eine doppelte Nullstelle dieser Gleichung ist. Ansonsten bekommen Sie zwei Lösungen, Z1 und Z2. Und das Rechnen von Polynomen, das ist Ihnen wohl auch schon vertraut. Da können wir also diese Faktoren, diese Wurzeln hier als Linearfaktoren darstellen und das Polynom aufspalten, nämlich Z² plus PZ plus Q ist dann nichts anderes als Z minus Z1 mal Z minus Z2. Also so kann man das Polynom dann darstellen, wenn ich die beiden Nullstellen kenne. Und die Nullstellen kann man also mit der Auflösungsformel belegen. Ja, wie schaut es aus, wenn wir Polynome höherer Ordnung haben? Also wenn wir so etwas haben, z hoch n plus a n minus 1, z hoch n minus 1 plus a n minus 2, z hoch n minus 2 plus und so weiter, plus a 0 ist gleich 0. Das ist ein Polynom von Grad n, also das ist keine quadratische Gleichung mehr, sondern eine Gleichung von Grad n. Und auch hier ist es möglich, Nullstellen zu finden. Also zumindest theoretisch gibt es Nullstellen. Es gibt n Nullstellen, n Lösungen dieser Gleichung, z1, z2 und so weiter bis zn. Alles komplexe Zahlen, sodass dieses Polynom hier die Darstellung besitzt z minus z1 mal z minus z2 und so weiter mal z minus zn gleich 0. Also diese Gleichung kann in dieser Form umgeschrieben werden. Es gibt n verschiedene n-Nullstellen, die nicht notwendigerweise verschieden sein müssen. Aber wenn man mit Vielfachheiten zählt, sind es immer n-Nullstellen. Also der Fundamentalsatz der Algebra, der ist also das mathematische Theorem dahinter. Wir werden ihn nicht beweisen, sondern wir bleiben bei diesem Zitat. Also der Fundamentalsatz der Algebra sagt Ihnen, wenn Sie ein Polynom von Grad n haben, also so etwas, mit komplexen Koeffizienten, also die AI sind alle aus C, dann gibt es immer n Nullstellen, wenn man die Vielfachheiten zählt. Und das Polynom zerfällt in Linearfaktoren. In Reellen gibt es nicht immer, also da gibt es Polynome, die können sich nicht weiter zerlegen, aber im Komplexen können Sie ein Polynom immer zerlegen in lauter Linearfaktoren. Das garantiert Ihnen der Fundamentalsatz der Algebra. Für Polynome von Grad 2 gibt es eben diese schöne Auflösungsformel, da können Sie also diese Nullstellen, die hier auftreten, explizit bestimmen. Für n gleich 3, für kubische Gleichungen, gibt es auch eine Auflösungsformel. Die schaut schon wesentlich komplizierter aus, aber die drei Nullstellen kann man auch darstellen mit Hilfe der Grundrechnungsarten und mit Hilfe von Wurzeln und dritten Wurzeln und höheren Wurzeln, also in dem Fall sind es dritte Wurzeln, die wohl ausreichen. Auch für n gleich 4 geht das noch, also Gleichungen vom Grade 4, auch da gibt es eine Auflösungsformel, die würde wahrscheinlich schon alle vier Tafeln in Anspruch nehmen, um eine einzige Lösung darzustellen. Und für n größer als 4 gibt es keine Auflösungsformel, zumindest keine Auflösungsformel, die nur mit Grundrechnungsarten und Wurzeln oder auch höhere Wurzeln, also dritte, vierte, fünfte, sechste Wurzeln, auskommt. Ja, Galois hat zu Anfang des 19. Jahrhunderts bewiesen, dass es mit diesen Mitteln gar nicht möglich ist, die Lösungen in allgemeiner Form darzustellen. Also man braucht sich gar nicht auf die Suche begeben, für n größer 5 gibt es solche Formeln nicht, daher kann man sie auch nicht finden. Also soweit Fundamentalsatz der Algebra, das sagt Ihnen, es gibt diese Lösungen, aber eine konkrete allgemeine Darstellung mit Hilfe von einfachen Funktionen ist nicht möglich. Gut, vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zur Endwurzel. Also wenn Sie das hier haben, diese Darstellung hier, können Sie das natürlich sofort wieder mit der moralischen Formel umrechnen. Also es gibt folgender Sachverhalt, wenn Sie R mal Cosinus Phi plus I mal Sinus Phi, I mal R mal Sinus Phi zur endenden Potenz erheben, dann erhalten Sie die Zahl R hoch N und Cosinus Phi plus I mal Sinus Phi hoch N, und das ist also nichts anderes als Cosinus von N mal Phi plus I mal Sinus von n mal Phi. Also weil einfach die Winkel addiert werden beim Multiplizieren, deswegen muss ich also nicht jetzt diesen Cosinus plus i mal Sinus Term hoch n nehmen und dann halt ausmultiplizieren, weil es doch wie oft, sondern Sie können das Ergebnis gleich hinschreiben, weil Sie ja wissen, was mit den Winkeln passiert. Also das ist die eigentliche Formel, die nach Morabe genannt ist, moralische Formel. Gut. Nach diesem Ausflug in die Welt der Zahlen, Zahlensysteme etc., also wie man sozusagen Zahlensysteme formal aufbaut, werden wir jetzt den natürlichen oder den ganzen Zahlen wieder zuwenden und mal schauen, was können wir über natürliche und ganze Zahlen Aussagen. Beginnen mit dem zweiten Abschnitt, elementare Zahlentheorie. Die elementare Zahlentheorie beschäftigt sich mit den Eigenschaften von ganzen Zahlen. Und damit wollen wir uns jetzt auch beschäftigen, und zwar zunächst einmal mit dem Phänomen der Teilbarkeit. Sie alle wissen, was Teilbarkeit ist. Sie wissen, 2 ist der Teiler jeder geraden Zahl beispielsweise. Jede gerade Zahl kann ich also durch 2 dividieren. Und wenn ich die Division durchführe, kommt 0 Rest heraus. Ebenso mit anderen Zahlen. Formal definiert ist es folgendermaßen: Wenn Sie 2 ganze Zahlen haben, A und B sollen 2 ganze Zahlen sein, dann sagen Sie, B teilt A, was wir in Symbolen durch einen senkrechten Strich darstellen. B teilt A, das soll heißen, definitionsgemäß, dass A ein Vielfaches von B ist, und zwar ein ganzzahliges Vielfaches von B. Das heißt, wir können sagen, es existiert eine ganze Zahl C aus Z mit der Eigenschaft, dass A gleich B mal C ist. Das bedeutet also, B teilt A, oder B ist ein Teiler von A, wenn eben A ein ganzzahliges Vielfaches von B ist. Dann spricht man noch von größten gemeinsamen Teilern. Also jede Zahl hat jetzt gewisse Teiler. Andere Zahlen, also zum Beispiel A selbst oder 1, hat immer diese Eigenschaft, 1 teilt A, A teilt auch A. Denn wenn ich für B gleich 1 einsetze, habe ich für C gleich A. Das ist eine ganze Zahl, das funktioniert. Wenn ich B gleich A habe, dann kann ich für C gleich 1 einsetzen. Auch das ist eine ganze Zahl, also das funktioniert auch. Das heißt, 1 und A selbst sind immer Teiler von A. Und dann kann man sich die Frage nach gemeinsamen Teilern von 2 ganzen Zahlen A und B stellen, beziehungsweise nach dem größten gemeinsamen Teiler von A und B. Was ist der größte gemeinsame Teiler von A und B? Wohlgemerkt, wir sind in den ganzen Zahlen. Ja, wir haben zwar schon eine Größenordnung, aber der größte gemeinsame Teiler ist nicht der größte bezüglich der Größenordnung, sondern der betragsmäßig größte. Das ist nicht eindeutig. Das hat nämlich 2 Eigenschaften. D ist der größte gemeinsame Teiler von A und B. Erstens, wenn D ein gemeinsamer Teiler ist, das heißt also, wenn D A teilt und gleichzeitig auch B teilt, also wenn D ein gemeinsamer Teiler ist. Und zweitens, wenn jeder andere gemeinsame Teiler bezüglich der Teilbarkeit kleiner ist. Ja, was soll das heißen, bezüglich der Teilbarkeit kleiner? Wenn für alle C mit C teilt A und C teilt B gemeinsamer Teiler von den beiden, ist auch ein Teiler des größten gemeinsamen Teilers. Dann gilt also C teilt D. Das hat natürlich zur Folge, dass D, also dass die größte Zahl auf dem Zahlenstrahl, auf der Zahlengerade, die gerade noch A und B teilt, ebenfalls als ein größter gemeinsamer Teiler ist. Aber natürlich, auch wenn Sie das Vorzeichen wechseln, dann ist das auch ein größter gemeinsamer Teiler. Nicht? Also wenn Sie da 2 Zahlen anschauen, was weiß ich, 18 und 12, ja, da sehen Sie, also wenn Sie die Teile anschauen, von 12 beispielsweise, das ist 1, 2, 3, 4, 6 und 12 selbst. Bei 18 sind die Teiler 1, 2, 3 6 und 9. Würde man sagen, der größte gemeinsame Teiler ist also 6. Nur ich habe einige Teile vergessen. Natürlich ist auch minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 6 und minus 12 ein Teiler von 12. Und analog für 18, auch die negativen Teiler sozusagen, muss man mitzählen. Und die größten gemeinsamen Teiler nach dieser Definition, die in der Zahlentheorie verwendet wird, der größte gemeinsame Teiler von 18 und 12 ist also nicht nur 6. Denn 6 ist ein gemeinsamer Teiler und hat die Eigenschaft, dass jeder gemeinsame Teiler auch ein Teiler von 6 ist. Aber minus 6 ebenso. Das heißt, 6 und minus 6 sind die beiden größten gemeinsamen Teiler von 12 und 18. Der größte gemeinsame Teiler in den ganzen Zahlen ist also nicht eindeutig bestimmt, sondern nur bis auf das Vorzeichen eindeutig bestimmt. Und es gibt also immer zwei davon. Analog zum größten gemeinsamen Teiler spricht man vom kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Also wir schreiben T ist das kleinste gemeinsame Vielfache von zwei Zahlen A und B. Definitionsgemäß genau dann, wenn T ein Vielfaches von A und B ist, und zwar Vielfaches heißt ein Ganzzahl des Vielfaches von A und B. Das bedeutet also, dass A und B Teiler dieses Vielfachen T sind. Und zweitens, kleinstes gemeinsames Vielfaches in dem Sinne, dass jedes gemeinsame Vielfache von diesem kleinsten gemeinsamen Vielfachen geteilt wird. Also zweitens, wenn S die Eigenschaft hat, also für alle S, sodass A ein Teiler von S und B auch ein Teiler von S ist, für alle diese S gilt, dass T ebenfalls ein Teiler von S ist. Also das kleinste gemeinsame Vielfache ist nicht nur betragsmäßig das kleinste, sondern es ist auch ein Teiler jedes anderen gemeinsamen Vielfachen. Gut, ein anderes, ein gewisser Algorithmus sozusagen, den man auf ganzen Zahlen benutzt und der einem bestens vertraut ist, ist die Division mit Rest. Also wenn Sie zwei ganze Zahlen A und B haben, dann kann ich A dividiert durch B, also so eine Division anschreiben. Sie wissen, da gibt es dann einen Algorithmus, da tut man halt noch irgendwelche Schritte vor. Und erhält dann eine Zahl Q. Da erhält man jede Menge übrige Zahlen und am Ende erhält man einen gewissen Rest. Wenn B ein Teiler von A ist, dann ist dieser Rest gleich 0. Andernfalls bleibt hier ein echter Rest und wir könnten die Division weiterführen. Wir würden aber dann hier den Bereich der ganzen Zahlen verlassen. Also man kann immer ein Q, eine ganze Zahl Q und einen Rest R finden, sodass diese Division so aussieht. Und dann, wie stehen A, B, Q und R in Beziehung miteinander? Ja, auf folgende Art und Weise. Wie folgender Satz sagt, für alle A, B aus Z existiert. Ja, B größer 0 setzt man einfach halber voraus. Existiert ein Q und ein R ebenfalls aus Z, sodass gilt A ist gleich B mal Q plus R und 0 kleiner gleich R kleiner als B. Also das geht immer und das leistet die Division mit Rest. Und die Division mit Rest, da bekommen Sie ein Q, das nennen wir den Quotienten, und einen Rest, der kleiner ist als der Divisor, aber niemals negativ. Und dann können Sie, also die Zahl AB, der Quotient Q und der Rest R, die stehen dann in einer gewissen Beziehung zueinander, nämlich die Gleichung A gleich B mal Q, das ist also das, was sich gerade noch ausgeht. Das Q ist also dann nichts anderes als das größte Ganze von A durch B. Kann ich genauso so hinschreiben, also das ist gerade was, die größte ganze Zahl, die sich gerade noch ausgeht, sozusagen in der Division. Und der Rest ist das, was überbleibt, und das muss natürlich kleiner sein als das Q. Die Division mit Rest, die kennen Sie schon an. Aber dies ist ein ganz wichtiges Werkzeug, nämlich wenn wir den größten gemeinsamen Teiler finden wollen bei Zahlen. Da kennen Sie, manche von Ihnen kennen vielleicht eine Methode, die man in der Schule anwendet. Man nimmt einfach alle Primzahlen, die Teiler sind, und das dividiert also durch die Primzahlen der Reihe nach durch. Da könnte ich also dann sagen, ich dividiere 12, kann ich zunächst durch 2 dividieren, dann kann ich es noch einmal durch 2 dividieren und dann durch 3 und habe die Primfaktoren 2, 2, 3. Mit 18 mache ich dasselbe und dann nehme ich halt die gemeinsamen Primfaktoren. Diese Methode ist zwar korrekt, aber nicht sehr effizient, besonders wenn die Zahlen sehr groß werden. Wenn ich Ihnen 2 zehnstellige Zahlen aufschreibe, dann finden Sie mal eine Primzahl, die so eine Zahl teilt. Ja, wenn ich sie noch so wähle, dass die kleinste Primzahl 4-stellig ist, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz leicht, nach dieser Methode den größten gemeinsamen Teiler zu bestimmen. Eine effiziente Methode, das zu tun, ist der sogenannte euklidische Algorithmus. Der euklidische Algorithmus, der ganz wesentlich auf der Division mit Rest beruht. Und zwar machen wir Folgendes. Wir haben 2 ganze Zahlen A und B aus Z. 2 ganze Zahlen. Und wir wollen den, oder besser gesagt, die größten gemeinsamen Teiler, aber wir wissen, die treten immer paarweise auf. Einer von den beiden hat ein Minus, einer nicht. Ja, das heißt also, es reicht, wenn ich den positiven bestimmen kann. Also wir wollen den größten gemeinsamen Teiler, aber einen größten gemeinsamen Teiler bestimmen. Der einfache Fall, sagen wir, B ist größer als 0. Und dann machen wir Folgendes, wir dividieren mit Rest, also wir machen eine Divisionskette. Nämlich zunächst einmal dividieren wir A durch B. Nach dem üblichen Divisionsalgorithmus, das heißt, wir erhalten, wie dieser Satz so sagt, einen Quotient Q und einen Rest mit der Eigenschaft, dass der Rest kleiner ist als der Divisor, als der Divisor, der in dem Fall B ist, und wir führen diese Division mit Rest durch. Ganz normal. Dann schmeißen wir das A raus, B nimmt eine Stelle ein. Der erste Rest, der hier aufgetreten ist, nimmt die Stelle von B ein und wir machen wieder die Division. B dividiert durch R0. Wenn man das tut, kriegt man wieder einen Quotienten und einen Rest. Dieser Rest muss jetzt kleiner sein als R0, weil R0 ist in dieser Division ja der Divisor. Das gleiche Spiel wieder. B fliegt raus, R0 kommt an die Stelle von B, R1 an die Stelle von R0 und wir dividieren die beiden zueinander. Division mit Rest liefert einen Quotienten Q2 und einen Rest R2. Wir machen das Ganze so lange, bis irgendwann einmal steht Rk-1 ist gleich Rk mal Qk plus 1 plus Rk plus 1 und in der letzten Zeile Rk ist gleich Rk plus 1. mal QUK plus 2 plus 0. Also wir machen diese Divisionsketten so lange, bis irgendwann einmal 0 Rest auftritt. Muss das auftreten? Naja, wir wissen, B ist größer als R0, weil R0 ist der Rest dieser Division hier. R1 ist kleiner als R0, R2 ist wieder kleiner als R1 und so weiter. Das heißt, das Ganze ist sicher größer als RK plus 1, die Reste sind aber niemals negativ. Das heißt, sie haben auch der ganze Zahlen, die immer kleiner werden, und zwar echt kleiner, aber niemals unter 0 gehen dürfen. Ja, dann muss irgendwann einmal die 0 erreicht werden. Das geht nicht anders. Das heißt also, dieser Algorithmus, den wir hier machen, der bricht sicher ab. Und ich behaupte jetzt, dass der letzte von 0 verschiedene Rest, also dieses RK plus 1, das sei der letzte Rest, der nicht 0 war. Der letzte von 0 verschiedene Rest, das ist ein größter gemeinsamer Teiler von A und B. Warum ist das so? Das ist eine einfache Variante. Ja? Also selbst wenn Sie mit riesengroßen Zahlen zu tun haben, diese Divisionskette kann man durchführen. Ja? Das kann man sogar mit der Hand durchführen, man verrechnet sich vielleicht am 100-mal. Aber man kann das machen. Man braucht also keine nichts über Primfaktorenzerlegungen wissen. Primfaktorenzerlegungen sind schwierig. Und das heißt also, auch wenn Sie riesengroße Zahlen haben, auch für Computer ist es nicht leicht, die Primfaktorenzerlegung zu finden. Ja, also in dem Fall kann ich hier sogar größer sagen. Ja. Aber generell, also was ich zuerst gesagt habe, ist, die Reste müssen nicht negativ sein. Ja, das heißt also, ein Rest kann niemals negativ sein. Das heißt also, das Ganze ist durch 0 nach unten beschränkt. Ja, und jetzt, ich kann mir aussuchen, wann ich hier, welche zwei Zeilen ich aufschreibe. Und ich schreibe genau die zwei Zeilen auf, sodass ich das RK plus 1 der letzte von 0 verschiedenen Rest ist. Und dieses RK plus 1, das ist eben dann ein größter gemeinsamer Teiler. Das ist der positive größte gemeinsame Teiler. Es gibt natürlich auch einen negativen gemeinsamen Teiler, also das heißt minus RK plus 1 ist der zweite größte gemeinsame Teiler dieser beiden Zahlen. Ja? A muss betragsmäßig größer gleich B sein. Ja, der Betrag von A muss größer gleich B sein. Ja, also das setzt der Auftrag. Weil sonst müsste man die Division anders anschreiben. Ja, also sonst müsste ich B durch A dividieren und nicht A durch B. So, warum ist das jetzt der größte gemeinsame Teiler von A und B? Also schauen wir uns das an. Wenn wir einen gemeinsamen Teiler von A und B haben, das heißt, wir haben eine Zahl geteilt A und gleichzeitig B. Das bedeutet, wenn wir die erste Gleichung hier anschauen, also wir nehmen A und schreiben sie ein bisschen um. A minus B mal U0 ist gleich R0. Jetzt haben Sie eine Zahl, die teilt sowohl A als auch B. B mal U0. U0 ist eine ganze Zahl. Das heißt, U0 mal B ist auch ein Vielfaches dieses gemeinsamen Teilers. Das heißt also, sowohl diese Zahl als auch diese Zahl ist jeweils durch den gemeinsamen Teiler teilbar, ja dann die Differenz auch. Das heißt, jeder gemeinsame Teiler von A und B ist auch ein Teiler von R0. Na, jetzt kann ich natürlich sagen, jeder gemeinsame Teiler von A und B ist also ein gemeinsamer Teiler von B und R0. Und damit ist es auch ein Teiler von R1. Und dieses Argument kann ich immer und immer weitermachen. Das heißt, letztendlich ist jeder gemeinsame Teiler von A und B ein gemeinsamer Teiler von A, ein Teiler von R0, von R1, von R2 und so weiter. Das heißt, ein gemeinsamer Teiler nennen wir D. Also D teilt A, D teilt B, bedeutet D teilt letztendlich auch RK plus 1. Das heißt, jeder gemeinsame Teiler von A und B, also damit auch der größte gemeinsame Teiler, ist sicher ein Teiler des letzten von 0 verschiedenen Restes. Wir wissen also, D, der größte gemeinsame Teiler, ist ein Teiler von RK plus 1. Was können wir über das RK plus 1 selber aussagen? Wenn es der größte gemeinsame Teiler sein soll, dann muss es hier auch umgekehrt gehen. Dann muss also nicht nur D ein Teiler von RK plus 1 sein, sondern auch RK plus 1 ein Teiler von D sein. Ja, schauen wir uns das an. Also wenn D der größte gemeinsame Teiler ist, sicher ein Teiler von RK plus 1. Und der größte gemeinsame Teiler ist so definiert, dass er dass jeder gemeinsame Teiler ihn auch teilt. Ja, das heißt, es genügt zu zeigen, dass das RK plus 1 ein gemeinsamer Teiler von A und B ist. So, jetzt ist A verloren. Ah. Schauen wir uns die letzte Gleichung an. Aus der letzten Gleichung folgt, RK ist RK plus 1 mal eine ganze Zahl. Das heißt, das RK ist ein ganzzahliges Vielfaches von RK plus 1 oder RK plus 1 ist ein Teiler von RK. Das folgt aus der letzten Gleichung, die hier steht. Weil da ist ein Nullrest. So, jetzt steht also hier RK plus 1. Hier steht ein Vielfaches von RK plus 1. Das heißt, das hier ist ein Vielfaches und das hier ist ein Vielfaches von RK plus 1. Hier stehen also zwei Vielfache von RK plus 1, die addiert werden. Das heißt, die ganze Summe, also das RK minus 1, ist ebenfalls ein Vielfaches von RK plus 1. Oder RK plus 1 ist ein Teiler von RK minus 1. Na, was wissen wir jetzt? Jetzt gehen wir eine Zeile drüber. Was ist eine Zeile drüber? Da steht RK minus 2 ist gleich RK minus 1 mal QK plus RK. Da steht ein Vielfaches von RK plus 1. Da auch. Also wir können weiter folgern, RK plus 1 ist ein Teiler von RK minus 2. Nächste Gleichung, bis ganz rauf. Letztendlich erhalten wir, RK plus 1 ist ein Teiler von B und RK plus 1 ist ein Teiler von A. Das heißt, RK plus 1 ist ein gemeinsamer Teiler von A und B. Und ein gemeinsamer Teiler von A und B hat die Eigenschaft, dass RK plus 1 auch ein Teiler des größten gemeinsamen Teilers von A und B sein muss, weil jeder gemeinsame Teiler auch ein Teiler des größten gemeinsamen Teilers ist. So, wir haben also jetzt gezeigt, einerseits, dass jeder Teiler, also auch der größte gemeinsame Teiler, also dieses D, ein Teiler von RK plus 1 ist und dass RK plus 1 seinerseits ein gemeinsamer Teiler von A und B und damit ein Teiler des größten gemeinsamen Teilers von A und B ist. Na gut, und wenn das beides die gleiche gilt, dann muss also folgen, dass der Betrag von D größer gleich RK plus 1 ist und umgekehrt RK plus 1 größer gleich dem Betrag von D ist. Also das heißt, wir haben also damit sichergestellt, dass der Betrag von D gleich RK plus 1 ist. Der Betrag von D, das kann also sein Plus oder Minus, also D kann sein Plus oder Minus RK plus 1. Das heißt, das RK plus 1 ist sicher ein größter gemeinsamer Teil. Gut, damit bin ich ja eh schon drin der Zeit.